Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Begoina holt der Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen an den Futsal-Endgeräten. Wir freuen uns, dass ihr wieder einschaltet, um mich, euren Futsal-Ökonomisten Daniel Weimar zu hören, beim lockeren Futsal-Talk mit unserem Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi Sebastian!
Ja, hallo Daniel, Futsal-Ökonomist. Mich nennst du nicht mehr Futsal, was auch immer, aber ich bin ja auch so vielfältig anscheinend. Ne? Aber hallo Daniel und hallo alle anderen.
Ja, du weißt, aktuell in der ökonomischen Krise haben es Ökonomen ja nicht so einfach. Und deshalb verlieren wir unser Gesicht. Uns wird jetzt aktuell nicht mehr so viel vertraut, wie vielleicht noch vor 2 Jahren.
Ja, zu Recht, Daniel. Zu Recht sollte man jemandem wie dir nicht vertrauen.
Ich denke, ich bin der Lindner des Futsals und du bist doch der, was hat man gesagt? Ich weiß gar nicht, der Drosten des Futsals oder
Nein.
Der?
Nee, okay. Oh Gottchen. Bitte vergleich mich nicht mit Politikern oder politischen Wissenschaftlern. Finde ich ganz schrecklich. Wenn du gerne der Lindner sein willst, dann sei es gerne. Bist du eigentlich FDP-orientiert als,
ich bin Ökonom.
Als liberaler Geist,
ökonomisch liberaler? Meinungspluralität, die Farbe, Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Nee, also so. Meistens schon, aber ich habe auch mal, je nachdem, welche Kandidaten gerade so, also gerade Lokalwahlen, wo man die Kandidaten dann doch auch vom Setting her einfach für die Stadt besser einschätzen kann. Dann durchaus mal auch eine wirkliche Entscheidung nach dem entsprechenden Expertise oder auch Bedeutung, ja. Je nachdem.
Expertise brauchst du ja in der Politik ja eigentlich gar nicht. Ja, kannst ja alles, brauchst nix, ist übrigens einer der bestbezahltesten, wahrscheinlich der bestbezahlteste Beruf, wo du keine Qualifikation nachweisen musst. Muss mir vorstellen. Kriegst du jetzt 16.000, wenn du alles zusammenzählst, 16.000 bis 20.000 Euro für ein Bundestagsmandat.
Muss man vorstellen. Ne? Auch für DFB-Organisationsträger, Amtsträger gilt ungefähr das Gleiche. Wahrscheinlich bist du doch noch länger sogar im Amt, aber ja gut.
Ja.
Lass mal.
Daniel.
Ja, du hast ja, ich habe so ein kleines Randthema, denn du hast ja gerade meine Popularität als Lindner des Futsals nochmal hervorgehoben. Und dazu passt, darauf hat mich Christian aufmerksam gemacht, ich habe auf YouTube ja meinen eigenen Kanal noch Wakashimatsu 22, weil, klar, Wakashimatsu, Torwart.
Wieder und, Werbung hier für sich selbst.
Ja, und krass. Und dann meinte Christian, hey, du hast ein Video mit 120.000 Aufrufen. Und ich konnte das erst gar nicht glauben. Und ich habe als Kind, ich habe ran die Fußballshow auf Sat.1 geliebt und habe sie auf VHS mitgeschnitten. Viele Spieltage, die Musik. Ich habe mir die immer in der Dauerschleife angehört. Bis heute liebe ich diese Musik, diese Rocktitel. Und tatsächlich hat eines dieser Videos, der komplette Spieltag, den hatte ich noch auf VHS, den habe ich vor 4 Jahren digitalisiert und online gestellt und der hat jetzt 120.000 Aufrufe.
Oh Gott, ja. Mr. Kuschelrock, so nenne ich dich
genau,
jetzt.
Genau, Kuschelrock war das. Das sind so Kuschelrock-Lieder. Also, so schnell kann es gehen, aber da die Videos ja nur hochgeladen werden durften, durch durch die Abgeltung oder die Verweigerung, wie auch immer, einer Entlohnung und einer Tantiemenzahlung für die Videos aufgrund des Daten des Copyrights, bekommt man dafür ja keinen Reward von YouTube.
Genau, sagen wir es mal einfach so, du hast einfach die Run-Videos hochgeladen, die es nicht mehr gab und natürlich gucken sich viele Leute das an. Und so ist es.
Aber einer dieser Videos wird auch der alte Hallenfußball nochmal thematisiert. Der Budenzauber. Der alte Budenzauber voller Hallen. Ach, immer wieder schön.
Ach Gottchen, das war mal, ne? Das war mal. Der alte Budenzauber. Das waren noch Zeiten unserer Jugend, so kann man es sagen.
Sollen wir, ich habe hier eine richtig volle Liste wieder mit News, denn wir müssen ja das Futsal-Sommerloch überbrücken. Und es gibt doch wieder schöne News aus dem internationalen Futsal. Mit dem starten wir eigentlich immer. Und zwar, wir haben ja schon oft thematisiert, dass Futsal oder dass ein entsprechender Push für den Futsal die Nominierung als olympischer Sport, dass eine wichtige Rolle wäre. Und jetzt das erste Mal wurde Futsal für die Caribbean Games nominiert. Die CANOC organisiert das, die Caribbean Association of National Olympic Committees, also die karibischen Olympischen Spiele, wenn man das so möchte, in Guadeloupe. Und dort ist Futsal Teil des Programms und dort wurde auch vor 2900 Zuschauern Futsal gespielt. Geile Sache.
Finde ich geil. Daniel, ich glaube, also die nehmen Futsal ernst. Ich glaube, als Futsal-Liebhaber sollten wir in die Karibik auswandern, oder? Was meinst du?
Also, ja.
Ich wäre dabei.
Dort ist ja auch unser Liebling, die Salomon, zählt das? Nee, das müsste ich geografisch gucken.
Genau.
Zählen die Salomonen zur Karibik? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Also ich, wenn ich nichts weiß, sage ich nichts. Aber eigentlich bin ich geografisch sehr interessiert. Aber da ich schon sehe, dass du googelst, mehr oder weniger, mit deinem Handy, wirst du es gleich sicherlich sagen. Deswegen halte ich mich noch zurück. Aber ja, die Karibik.
Nee, das Ozeanien, genau. Die Salomonen.
Ja, Salomonen ist, glaube ich, ist die andere Seite des.
Sonst wäre die Qualifikation ja auch für die Weltmeisterschaft Futsal auch sehr, sehr viel schwerer in Süd- oder Mittelamerika, ja, je nachdem.
Aber Karibik, ist das nicht auch hier Trinidad und Tobago und Bahamas, ja, und so weiter? Ist das, ne? Genau. Und Trinidad und Tobago hatten wir ja schon, ne? Die waren ja schon, ich glaube, war es Trinidad und Tobago, wo der Christian mal einen Podcast mitgemacht hat oder so, ja, einen Videopodcast?
Richtig.
Da war doch irgendwas, ne?
Ja, könnte also, sein. Ja.
Die Karibik mag Futsal. Ich glaube, wir sollten in die Karibik, da haben wir Futsal auf höchster Stelle. Mit höchster Stelle. Olympisch. Wahnsinn. Ja, da wünschen wir uns den Futsal, ne?
Dann gab es die Zeit der Futsal-Turniere. Und zwar lief auch der Arab Futsal Cup. Und hier konnte Marokko im Finale den Irak mit 3:0 schlagen. Wir hatten ja auch einige marokkanische Talente. Damals auch bei Fortuna. Sind schon gute Kicker, gute Individualkicker. Viele, glaube ich, auch in Holland aktiv in der Liga. Und dort hat man sich jetzt den Cup geholt.
Ja, war da nicht bei unserem letzten Podcast, hast du doch auch irgendwie von so einem Cup dort gesprochen, den Katar gegen irgendwas ausgespielt hat. Das ist auch interessant. Das ist ja so
West Asian,
dass der, ja, Katar da noch dabei ist. Also dann siehst du ja, wenn du Richtung Norden gehst, dann haben wir Irak, Iran und so weiter, Marokko, dann gehst du ja komplett durch die Nordafrika von, weiß nicht, eigentlich Westasien eigentlich, ist ja auch Westasien. Auch Wahnsinn. Aber das ist die arabische Welt, ne? Die ja dann von Marokko, von der Westküste Afrikas mehr oder weniger rübergeht bis nach Pakistan wahrscheinlich. Interessant. Mhm. Ja, Glückwunsch an Marokko.
Dann kommen wir zum Highlight des internationalen Futsals in der vergangenen Woche. Weißt du was?
Die Frauen-EM vielleicht?
Ja, genau. Futsal, ja. Women, Euro in, ja, Portugal. Ich sehe auch gerade, ich habe das verwechselt mit den Zuschauern. Und zwar dieses, die in Guadeloupe. Das waren die Halle fast 2900 Zuschauer. Und das, was ich mich erinnert hatte, war 2600 Zuschauer im Finale der Futsal-Euro. Das habe ich gerade verwechselt. Also hier waren die 2000 und ein paar zerquetschte in der Halle.
Ja, richtig geil. Also ich fand das, ich habe mir die Highlights angeschaut. Du wirst ja gleich die Fakten geben, wer Europameisterinnen geworden ist.
Ja, wenn du die Highlights angeschaut hast, kannst du das ja auch verraten.
Ja, dann kann ich sie sagen. Und zwar, wie erwartet, waren die zwei stärksten europäischen Nationen, ich versuche es auszuschmücken, im Finale, ja. Und nach 6-Meter-Schießen, ja, hat Spanien gegen Portugal in Portugal den EM-Titel geholt. Und ja, ich fand auch ein sehr attraktives Spiel von den Highlights her. Mir ist aber so ein bisschen, ich habe echt gedacht, so, okay, technisch richtig guter Futsal. Hast du es mal gesehen, wie gut die auch auch das Teamplay, wie das auch in Kontersituationen ausgespielt wird, immer den Überblick, das wünsche ich mir manchmal bei den Herren. Allerdings muss ich auch sagen, die Schnellkraft des Spiels war auch nochmal auf etwas, ich will nicht sagen niedrigerem Niveau, aber die Geschwindigkeit des Spiels war ein bisschen langsamer. Dafür war, fand ich aber die Technik besser. Mhm. Ich fand tatsächlich die Technik teilweise stärker als bei den Männern.
Was aber noch spannend war bei dieser Euro, ist einmal der Modus. Und zwar war es eben kein, es war kein klassisches Euro-Turnier, sondern eher wie die Champions League organisiert. Es gab also eine eine Vorrunde, eine Hauptrunde und dann die Finalrunde. Und an der Finalrunde selber haben eigentlich nur 4 Teams teilgenommen. Das sollte eigentlich Spanien, Portugal, Ukraine und Russland sein. Russland wurde gesperrt und jetzt kam Ungarn mit dazu. Und die Ukraine ist somit Vizemeister. Und jetzt kommt aber das, wo man den Unterschied im Futsal oder wo man den Frauenfutsal stärker vom Männerfutsal abgrenzt. Und das ist die Diskrepanz und die Differenz der Top-Teams Spanien und Portugal gegenüber allen anderen Teams. Und da merkt man, dass wahrscheinlich nur in diesen Ländern wirklich Frauenfutsal wirklich auf hohem Niveau gespielt wird. Denn im Halbfinale gewinnt die Spanien gegen Ukraine 9-0 und im anderen Spiel schlägt Portugal Ungarn mit 6-0. Und in der Hauptrunde gewinnt Portugal sogar gegen Kroatien, die ja im Männerfutsal zu den Top-Teams in Europa gehören, mit 16-1. Diese Differenzen hast du im Männerfutsal nicht. Das könnte jetzt, weiß nicht, ob du den Frauenfutsal international auf dem Niveau besser einschätzen kannst, aber der Fabian Nehm letztens hat das ja so angedeutet, es gibt nicht so viele Ligen, die professionell gut sind. Italien zum Beispiel war auch ziemlich gut in der Zwischenrunde, hat dann aber Pech gehabt. Und das fand ich überraschend, diese starken Unterschiede.
Ja, aber wenn ich mich zurückerinnere an die vorletzte Sendung, wo wir Fabian Nehm als Spezialisten für Frauenfutsal dabei hatten, da entnehme ich auch genau diesen Entwicklungsstand. Denn er hat auch darauf hingedeutet, dass wir in Europa genau diese zwei Ligen, die professionell arbeiten, eben in Portugal und in Spanien haben, ja, wo auch die Frauen davon leben können. Und dass wir dann natürlich im restlichen Europa eher ja wirklich eine Stufe niedriger stehen. Und es ist halt, da sind die Frauen strukturell also noch von den Herren diesen Schritt entfernt. Und deswegen ist das Turnier auch so entsprechend strukturiert, beziehungsweise ist es so ein Final-Four-Turnier gewesen. Ne? Aber da muss ich auch wieder meinen Hinweis geben. Ich finde es mittlerweile, also ich finde es, dass Russland nicht dabei war, finde ich wiederum absurd. Da muss ich wieder meinen sportpolitischen Kommentar abgeben. Ich finde das nicht korrekt, weil der Sport schießt sich damit selbst ins Knie und macht sich politisch. Und das ist einfach im Endeffekt nicht förderlich. Aber egal, unabhängig davon, Ungarn ist für eingesprungen. Ich glaube, Russland hätte vielleicht, ich weiß nicht, ob da würde Fabian uns sicherlich weiterhelfen können, ob Russland da vielleicht mithalten hätte können, die Russinnen, ne? Oder einigermaßen vielleicht. Das wäre spannend zu sehen. Da habe ich leider zu wenig Kenntnisse, dass ich den russischen Frauenfutsal in der Art einschätzen kann. Ja, am Ende, wie du schon sagst, wir haben da anscheinend eine Zweiklassengesellschaft. Spanien und Portugal rulen in Europa und das Finale war hauchdünn, haucheng, wie auch immer. Und am Ende war es die bessere Torhüterin, die das Ding entschieden hat, die technisch, die Spanierin, technisch wirklich gut war. Wobei man jetzt auch hier sagen muss, wie schätzt man die Abschlüsse ein? Ne? Also sind die Abschlüsse, wobei ich fand die Abschlüsse auch von den Frauen teilweise so genau, also so gut platziert, auch aus naher Distanz. Das meine ich auch mit Technik. Die haben eine richtig gute Technik. Auch den entscheidenden 6 Meter von Spanien, hast du den noch im Kopf? Mhm. Wie krass der einfach da oben in den Winkel reingehauen wird. Das ist so gut geschossen. Also, okay, jetzt habe ich hier durch Sprechdenken mal revidiert, dass es nicht daran liegen kann, dass die Abschlüsse schlechter sind. Aber die Torfrau von Spanien, die fand ich schon überragend in der Technik. Also, da können sich Männer einiges von abschauen. Also einige männliche Torhüter, vor allem in Deutschland, sollten mal sich die spanische Nationaltorhüterin, die ich vom Namen her jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber
es tut mir leid. Nee, war mega starkes Spiel. Ja. Ich habe auch nur die Highlights gesehen, aber das, was man gesehen hat, war wirklich gut, hat Spaß gemacht und ist wirklich konkurrenzfähig zum Männerfutsal, wenn man gerade auf technisch-taktische Sachen achtet. Wirklich schön mit anzusehen. So, ja, und genau. Damit wären wir mit den internationalen Futsal-News durch.
Schön, dass du noch das so chauvinistisch abschließt und sagst, ja, Frauenfutsal richtig schön anzusehen.
Danke, dass du mir wieder Sachen andichtest, die ich hier nicht intendiert habe. Also fand ich einfach gut.
Technisch wirklich gut. Also ich empfehle auch wieder allen da draußen, schaut euch die Highlights an, geht auf uefa.com, was auch immer, wo man die Highlights sieht. Vor allem die Finalpartie, auch ein hohes Niveau, auch das Konterverhalten, wie gut die das ausspielen. Ich finde da, also wenn ich jetzt in Zukunft nochmal irgendwie einen Lehrgang gebe oder sowas, weil ich muss auch mal in Westfalen, mache ich hier diese UEFA-B-Lizenzverlängerung dieses Jahr. Ich denke, dass wir uns da auch mal so einen Ausschnitt von den Frauen rausnehmen können, einfach um hier wirklich Technik und auch taktisches Verhalten beispielhaft darstellen zu können, weil das wirklich gut war, muss man einfach sagen, bei Spanien und Portugal. Genau. Und das war das, was wir gesehen haben im Finale.
Am Niederrhein übrigens habe ich gehört, dass geplant ist, den Frauenfutsal irgendwie weiter zu organisieren. Ich weiß nicht genau, was geplant ist. Fand ich jetzt ganz spannend. Kam jetzt in der Planungsgruppe irgendwie so ein bisschen raus. Ich würde mich freuen, wenn dort noch mehr geboten wird. Dann hatten wir auch weitere Turniere innerhalb Deutschlands, Futsalturniere. Und zwar einmal den ADH-Pokal. Über den haben wir ja schon vor 3-4 Wochen berichtet. Damals die Vorrunde. Jetzt war die Zwischenrunde. Und ich habe jetzt erstmal nur von Mainz, die ein Turnier in München gespielt haben, und von Münster die Info, dass beide jeweils ihre Gruppen gewonnen haben, beziehungsweise sich qualifiziert haben jetzt für die Endrunde. Ich habe leider jetzt nichts gefunden über all die anderen Turniere und Zwischenrunden. Weißt du jetzt noch mehr? Hast du noch was anderes gehört?
Nee, ich habe nur gesehen, dass Münster sich da wohl durchgesetzt hat. Ich habe dieses Foto gesehen, das Teamfoto. Bekannte Spieler Moritz Out. Habe mich gefragt und ich habe es leider noch nicht geschafft, ihn mal zu fragen. Vielleicht können wir auf diesem Wege mal nachfragen. Aber muss man noch Student sein, um an so einem ADH-Turnier teilzunehmen? Oder muss man da irgendwie Übungsleiter, reicht es, wenn man ehrenamtlicher Mitarbeiter irgendwie ist da im Angebot? Ansonsten würde ich mal Moritz fragen wollen, ob er noch studiert, weil der wäre schon sonst ein bisschen länger dabei, aber wer weiß, Bachelor, Master, das zieht sich auch mittlerweile. Student.
Ja, du kannst auch als Mitarbeiter, meine ich, früher war es jedenfalls so, an diesen ADH-Turnieren teilnehmen. Kann sein, es hat sich geändert. Kann sein, in dieser Futsalrunde ist das anders. Keine Ahnung, aber
ja, meldet euch mal, liebe Münsteraner, und sagt uns, wie das da abläuft, weil ich da so alte Gesichter gesehen habe, die schon 2000 und weiß ich nicht was, 14 oder sowas dabei waren, aber wer weiß, ne? So Bachelor, Master, vielleicht auch, schreibt er in seiner Diss, wer weiß, auch dann bist du ja hier und da noch immatrikuliert als Promotionsstudent, wer weiß, also von daher, ich habe mich nur gefragt, wie lange man da mitspielen kann oder unter welchen Bedingungen, danke für den ersten Erklärungsansatz. Und dann wäre es schön, wenn sich jemand meldet bei uns. Ansonsten frage ich mal nach. Ich habe auch seine Nummer. Habe ich aber bisher nicht geschafft. Genau.
Dann hat man gespielt. Ingolstadt gewinnt Verbandspokal 9-6 und 2-1 gegen den FC Regensburg. Warum habe ich jetzt hier stehen? Finale gegen Deisenhofen. Ich glaube, das war nur das Halbfinale. Ja, manchmal sollte ich meine Notizen auch etwas ausführlicher kommentieren. So wie ich verstehe, sind jetzt im Finale gegen Deisenhofen im Verbandspokal. Und es gibt erfreuliche Nachrichten, eigentlich nicht erfreulich, aber interessante News aus dem Süden. Denn die GGS Stuttgart zieht sich zurück, das ist Fakt. Aus der Regionalliga
Juhu,
Süd.
Daniel, erfreuliche Nachricht.
Ja, ich weiß, deshalb, ich wollte das Erfreuliche für 1860 München einführen, denn wäre natürlich ein schöner Name.
Man merkt deinen Habitus, du bist auf große Namen aus, du willst die großen Namen
sehen. Ja, die
Liga
zieht halt einfach mehr, je mehr große Namen, das merke ich auch selber bei der Fortuna, wenn man sich mit Futsal-Verantwortlichen unterhält und dann kommt eigentlich immer die saloppe Frage, ja, wer spielt denn da? Ja, und dann überrascht man schon, indem man dann anfängt aufzuzählen, naja, der erste FC St. Pauli und der HSV sind schon mal in der Bundesliga und der Jan Regensburg jetzt. Dann kommt außerdem darunter Carl Zeiss Jena und dann könnte man sagen eben 1860 München. Das zieht schon. Also dann siehst du auch auf der Gegenseite, wie auf einmal, wie per Geistesblitz Respekt kommt. Und das ist ja eigentlich absurd, weil auch der Gegenüber weiß gar nicht, was hinter diesem Namen Futsal steht. Aber allein der Name reicht, dass der Gegenüber da erstmal vollkommen ins Leere läuft mit diesem Argument, ja, aber wer spielt denn da? Ja, und dann erstmal denkt, okay, ist das vielleicht doch nicht so eine Quatschliga?
Ja, es richtig ist traurig, wie oberflächlich unsere Welt ist. Absolut. Denn der Verein, der darunter, der zum Opfer dieser Geschichte geworden ist, ist ein Gehörlosenverein, ne? Der GSV, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Ja.
Also das wäre doch eher mit Respekt, wenn die mal da in der Regionalliga spielen würden. Aber unabhängig davon kann man sich natürlich für 1860 freuen, wenn sie es denn schaffen. Denn da gibt es ja dieses Entscheidungsspiel.
Genau, gegen den AFG Bergheim, das ist der hessische Vertreter. Dort gibt es also jetzt spontan, finde ich gut, dass man das so geregelt hat, am 9.7. ein Entscheidungsspiel um den Aufzug in die Regionalliga Süd. So, bin ich gespannt. Finde ich
man
schön.
Merkt dir gar nicht an, dass du dir 1860 in der Regionalliga wünschst. Merkt man dir gar nicht an.
Ja, nächstes Thema.
Nächstes Thema,
Wollen wir ablenken von meinen Schwächen hier. Die, ja, warte mal, jetzt muss ich mal hier durchgehen. Ah, Philipp Ropers. Ist ja eigentlich Haupttrainer bei Jan Regensburg. Ich bin gespannt.
Also Trainer, Spieler, was auch immer, ne?
Genau, er ist ja erstmal Haupttrainer, erster Trainer. Der doch Haupttrainer, oder?
Der war verletzt irgendwie, aber da können wir uns jetzt keine feste Aussage zu erlauben. Aber er hatte auf jeden Fall, er ist erst beim Jan Regensburg gewesen oder ist dort, genau.
Und wird jetzt hauptamtlicher Verbandstrainer Fußball? Beim Bayerischen Fußballverband, natürlich eine unheimlich gute und beliebte Stelle, Verbandssportlehrer zu werden, das ist ungefähr so gut wie eine Verbeamtung, würde ich sagen. Also als Verbandssportlehrer weiß man, okay, also mit 65 werde ich genau hier in Rente gehen.
Ja.
Aber
schön.
Super Sache.
Das sollen wir sagen. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir ihn jetzt im Jetzt ist die Frage, Daniel, verlieren wir jemanden für den Futsal? Das wissen wir nicht. Aber vielleicht bleibt er dem Futsal irgendwie treu. Wenn nicht, ist das ein Verlust für den Futsal? Ich weiß es nicht. Also,
Es gibt ja drei Outcomes. Entweder es wird positiv für den Futsal, weil Philipp einfach diese Leidenschaft für Futsal mit in den Verband trägt. Und wann immer dieses Thema Futsal aufploppt, die für den Futsal argumentieren kann. Mhm. Das ist natürlich super. Also wenn ein Verbandssportlehrer, Verbandstrainer, ich denke mal, das wird hier ähnlich sein, dann für den Futsal argumentiert, hat er einen ganz anderen Hebel in seiner Funktion. Ja. Das wäre also der positive Fall. Es könnte der neutrale Fall sein, dass man einfach auch nie in diese Situation kommt, den Futsal zu pushen. Oder auch Philipp sagt, eigentlich will ich das gar nicht, weil er merkt, dass diese alteingesessenen Fußballer in diese anderen Trainer und Verbandsfunktionäre das Thema nicht gut finden und sich dann zurückhält. Also einfach nicht negativ auffallen, Karriere machen, kann schon ein Argument sein, dass man merkt, okay, mit dem Thema Futsal, und wir wissen, Bayern ist ganz weit unten, was das Thema Futsal-Beliebtheit betrifft. Das kann sein. Negativ wäre natürlich ganz schade, er würde sich jetzt nur noch auf den Fußball konzentrieren und dem Futsal, den Futsal den Rücken kehren. Das wäre natürlich ganz schade. Philipp, also hier von uns würde ich sagen, raus. Bitte hilf uns. Mit einer Funktion. Aus großer Kraft erwächst große Verantwortung. Jetzt hat er die Kraft.
Jetzt kommt er mit Spider-Man. Aus Macht entsteht Verantwortung. So sieht's. Ja, das ist Spider-Man. Ja. Ben sagt zu Spider-Man, das ist der Onkel von Spider-Man, von Peter Parker. Egal. Ja, du zeigst die Szenarien auf. Es gibt ein positives und hoffentlich positives, das dann auch eintritt, dass er sich für den Futsal einsetzt. 2-1 dagegen steht es dann zwei negative. Einen karriereorientierter und der andere auch karriereorientiert, weil das würde heißen, er hat den Futsal vielleicht auch dafür genutzt. Aber wir wissen es nicht. Wir wünschen uns auf jeden Fall, dass er diese Leidenschaft, die er bei Jahren hatte, mit dorthin nimmt und vielleicht dann in Bayern Impulsgeber wird und Multiplikator für unseren Sport. Das wäre doch toll. Also hier liebe Grüße und ja, toi toi toi, wir werden es ja sehen in den nächsten Jahren. Es
gibt ja einige, die den Sprung aus dem Futsal in den Fußball gemacht haben. Das kann man ja also als Guerillataktik sehen, der Futsal-Szene. Also dass man über dieses Vehikel dann reinstößt.
Von ja, aber kennst, sag mal ganz ehrlich, kennst du einen, der irgendwie
Verbandssportler oder André Cornelsen ist ja von uns als Co-Trainer jetzt ins NLZ gewechselt. Einfach auch durch diese ganzen Tätigkeiten im Bereich des Futsals. Das hat ihm auf jeden Fall, geholfen. Und ja, hätte mich vorbereitet.
Was heißt das jetzt?
Ich überlege, bis nächste Woche.
Jetzt macht er dort die ganze Zeit Futsal oder wie darf ich das mir vorstellen?
Das ist halt NRZ-Training, ne? Also,
ja, gibt's, was gibt's
noch? Wie gesagt, wieder, noch du hast die Option, Futsal dort weiterzuführen oder auch nicht.
Ja. Was gibt es noch für so Geister des Futsals, die noch irgendwo jetzt im Fußball rumschwirren? Timo Heinze, ich glaube, der war ja auch bei Bayer Leverkusen jetzt irgendwie als Sportpsychologe engagiert. Aber da ist er wahrscheinlich nicht in der Funktion, da irgendwas für Futsal zu machen. Ne?
Hergen Fröhlich ist ja in Neuss. Neuss, ja. Kam ja beim Oldenburg und ist jetzt in Neuss im Stadtsportbund. Ist nicht direkt Fußball, aber ist auch so eine Vehikelstelle.
Ja, da könntest du auf jeden Fall was für den Futsal tun im Stadtsportbund. Also da kannst du schon ein paar Dinger drehen für den Futsal. Allein, dass du da vielleicht mal die Möglichkeit hast, hallenmäßig zu unterstützen oder was auch immer. Finanziell auch, kannst du Übungsleiter und so weiter. Ach, egal. Lange Rede, kurzer Sinn.
Aber übrigens Hallen. So viele Anekdote aus Düsseldorf. Wir suchen ja gerade viele Hallen, auch für die Kinder. Und jetzt hatten
willst du einen Aufruf starten?
Nee, aber wir hatten den diesen klassischen Fall. Jeder, der schon mal sich um Hallen gekümmert hat in seiner Stadt, weiß, es gibt diesen einen Hausmeister, der sagt, hier nur mit Filzball.
Ja, oder ohne nur mit heller Sohle. Kennst du auch, ne?
Das kenne ich auch. Aber der Vertreter war der helle Filzball-Typ. Ja, nur mit Filzball.
Ach Gottchen.
Ja.
Ach Gottchen. Ja, solche gibt es tatsächlich. Also es gibt Hausmeister der alten Schule, wenn man so will, die ihre Halle noch heilig sehen und da auch keinen falschen Strich und was auch immer auf dem Boden wünschen oder am Pfosten, was auch immer, was dann der Ball auch immer machen soll. Aber Handball, Filzball gibt es nicht, ne? Und da sind die Geschwindigkeiten ja mindestens ähnlich, ja. Wenn halt mit am besten noch Harz dran.
Was auch immer eine Belustigung maximiert, ist der Futsalicious Cup, der ja auch eigentlich jährlich ausgetragen wird. Vielleicht kommt er dieses Jahr noch. Und die Essener spielen immer in der einen Sporthalle, den Namen komme ich gerade nicht zusammen. Aber in dieser Halle, wenn man in diese Halle reingeht, gibt es in einem Eingang so ein riesen Bild oben über der Tür und da ist so ein Fußball drauf und der ist durchgestrichen. Aber da findet halt das Futsalturnier statt. Das ist auch mal einfach kurios.
Ja, es hat was. Man kann es interpretieren dann, ne? Das ist doch schön, was dieser durchgestrichene Fußball bedeutet. Ach, schön. Ja, nice.
Das war schon ganz amüsant. Dann haben wir noch die, hier durchgehen. Ja, wir haben E-Mail bekommen von Armin Katani von den Futsal Panthers Köln. Wir thematisieren ja eigentlich auch immer die E-Mails, die uns geschickt werden, denn wir sind ja über jedes Feedback erfreut und finden das gut, dass wir mal dort Feedback bekommen. Und hier war eben das Feedback einmal super, also schön, dass es den Podcast gibt, das nehmen wir immer gerne auf und finden das super. Und auf der anderen Seite auch, dass es etwas unreflektiert da war, die Darstellung der Futsal Panthers Köln. Und da kann ich ja auch immer nur sagen, ja, wir sind halt ein subjektiver Podcast, wir haben unsere eigenen persönlichen Erfahrungen mit den vereinzelten Teams, mit den Regionen. Es ist schwer bis unmöglich, objektiv zu sein, weil wir auch gar nicht den Anspruch haben, muss man immer wieder sagen, objektiv zu sein. Ich versuche natürlich immer, die Düsseldorfer Fahne oder Brille abzunehmen. Das geht gar nicht, weil komplett, denn ich bin da einfach jeden Tag aktiv. Du warst immer in Sendestadt. Das heißt, man kann sich ja diese Brille nicht ganz abziehen. Wir sind ja auch hier kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der hier einen Bildungsauftrag hat, sondern wir stellen uns
Auch da gibt es nachweislich subjektive Geschichten. Aber egal, unabhängig, erzähl weiter.
Ja, und ich finde, wir stellen ja hier uns beide unsere Futsal-Meinung dar. Wir wollen niemanden auf die Füße treten. Ja, und sagen, okay, wir diffamieren ja hoffentlich hier niemanden. Natürlich sind manche Sachen, die wir aus der Community hören, aus unseren Netzwerken, sind halt die News, die wir bekommen. Und wir haben auch nicht die Zeit, jeder News im Stile eines Reporters nachzugehen. Dafür arbeite ich viel zu viel, habe viel zu viele Kinder. Ja, und
50, warte, ich habe gerade verstanden, 50 Kinder?
Das oh Gott. Nicht.
Nee. Nein, Daniel, du hast recht. Subjektiv trifft auf subjektiv. Das ist das Phänomen dann. Ne? Ist ja auch eine subjektive Empfindung dann dort, dass man, ich habe letzte Woche, glaube ich, erzählt, es ist nicht überraschend für mich, dass Armin jetzt dort Head Coach wird. Habe das vielleicht unglücklich in Zusammenhang mit seinem Bruder, dem Mohamed Katani, gestellt, der dort Teammanager ist, glaube ich, und da auch viel leistet. Das muss man vielleicht jetzt noch als Zusatz geben, weil so hörte es sich vielleicht an, dass er als Geldgeber da irgendwas mitgesprochen hätte. Mein Bruder muss das machen oder so. Vielleicht hat man das so verstanden. So war es nicht gemeint, sondern einfach nur von dem strukturellen Prozess, dass Armin die B-Lizenz gemacht hat und dass ein Jos van Gerven eben nicht noch eine weitere Saison Regionalliga machen wird. Das war klar von vornherein, wenn der nicht in die Bundesliga geht. Das kommt nicht überraschend für mich. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass Jos jetzt wieder bei den HSV Panthers ist, also im Bundesliga-Club beigetreten ist als Trainer. Und dass dann eben Armin Katani der entsprechende Nachfolger ist, weil er den Lizenzlehrgang gemacht hat und so weiter und so fort. Diese Verbindung mit seinem Bruder dort und so weiter, das war vielleicht dann so subjektiv rübergekommen. Dafür, wie gesagt, soll ich mich dafür entschuldigen oder nicht? Es war unglücklich und ich schätze Armin und die Arbeit in Köln tatsächlich auch sehr, muss ich sagen. Und ja, wenn das falsch rübergekommen ist, dann ist hier einfach subjektive Perspektive auf subjektive Wahrnehmung getroffen. Und ja, aber wir sprechen ja drüber. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn Armin oder sowas, ne, mal hier als Feature mit in den Podcast kommt, wie zuletzt Fabian, ne, sowas in der Art, dass der mal ein bisschen erzählt aus Köln, dass wir da so ein bisschen Infos haben oder auch einfach insgesamt so über den Futsal sprechen, neue Perspektiven hier mit dem Podcast zu fördern. Weil dann, Daniel, wenn wir ihn einladen, dann haben wir einen Bildungsauftrag, weil dann haben wir drei unterschiedliche Perspektiven und dann haben wir schon eine hohe Intersubjektivität und das ist im Menschenkontext objektiv, also so objektiv, wie es geht, im besten Fall, was wir hier leisten können. Ne? So, und ja, würde ich mich freuen. Vielleicht kommt er ja dazu, vielleicht hört er das hier wahrscheinlich und dann könnte man ein bisschen quatschen über Futsal allgemein, wie sich das entwickelt. Und einfach, vielleicht bringt da ein Thema mit, worüber wir quatschen wollen. Das ist auch spannend.
Ja. Ne? Kann ich auch an jeden nur weitergeben. Wir haben das bisher am Ende des Podcasts nach außen gegeben. Jetzt vielleicht nochmal an der Stelle, in diesem Sommerloch, wo wir eben keine Bundesliga haben. Schreibt uns gerne, wenn ihr über euren Verein, eure Mannschaft, euer Futsalprojekt sprechen möchtet. Dann können wir schauen, ob ihr einfach mit dazukommt. Und wir einfach über eure Themen ein bisschen reden und die News durchgehen. Und dasselbe an Armin. Einfach herzlich eingeladen. Wir sind hier eben in einem Privatprojekt und wir nehmen das gerne auf. Wir geben die Kritik weiter, kommentieren das gerne und bieten immer die Chance, dass man sich dazu auch nochmal selber hier mit uns darüber austauschen kann. Und ist auch immer spannend, wie Wahrnehmungen entstehen in einer Community über Vereine, über Spieler. Denn aus der eigenen Brille versteht man oftmals gar nicht, wie es zu Vorteilen oder, na, Vorteilen ist auch nur hart, aber zu bestimmten Informationen und Meinungen über Vereine und Spieler kommt. Und das kann man, da kann man sich mal zusammensetzen, wie das Ganze entstanden ist. Und das macht es natürlich dann spannend. Ja, also.
Es ist kein Fehler, es ist auch nicht falsch, dass wir subjektiv sind. Das ist so. Es gibt tolle, also ich brauche jetzt hier nicht wissenschaftlich werden, aber es gibt tolle Forschung dazu, dass wir überhaupt nicht objektiv sein können. Sogar wenn wir mit Zahlen fungieren und Fakten meinen, die objektiv sind. Das gibt es eigentlich so nicht. Das kannst du immer als subjektive Interpretation sehen. Und deswegen. Ist es so wichtig, dass wir in den Austausch kommen. Darum geht's. Und das ist, glaube ich, dann die richtige Aufforderung von dir. In den Austausch. Das ist so toll, dass man uns schreibt, dass wir das dann als Feedback kriegen, dass wir da nochmal drauf eingehen können. Und ich würde mich so freuen, diese Energie, die da entsteht, anstatt irgendwie hier, oh, Kritik oder sonst was, meldet euch, lasst uns über irgendwas sprechen, über den Futsal, gebt euren Senf dazu und die Welt wird schlauer, die uns dazuhören. Und das wäre doch geil, das wäre ein geiler Beitrag. Da nehmen wir uns auch gern zurück und wie Fabian zuletzt oder damals Dominik, ihr seid die Experten für die Themen. Wir kommentieren nur oder philosophieren, interpretieren, was auch immer. Und am Ende haben wir einen schönen
Käse hier rum. Weiter. Wir machen den Futsalkäse hier. Wenn ihr da draußen auch gerne Käse esst.
Den feinen Schweizer Käse.
Richtig.
Oder holländischen. Du bist so ein mittelalter Gouda oder sowas. Oder doch?
Kommen wir jetzt mal das nächste Thema. Also, Mittelalter Gouda, ich glaube, ich komme durchs Mikrofon. Mittelalter Gouda, gute Überleitung zum DFB-Journal. Ist auch genau. So ein Mittelalter Gouda. Tatsächlich kam heute raus, das DFB, Journal,
Journal. Junger Gauder.
WWE-Journal. Kommt das wöchentlich, monatlich? Ah, ist auch egal. Wahrscheinlich hohe Reichweite. Ist auch immer als E-Paper-Version frei zum Download abrufbar. Super aufgemacht. Ja,
stell doch den Link mal passend mit der Seite.
Mach ich in die Shownotes. Richtig.
In die Shownotes, also passt. Unten rein. Ne?
Und dort gab es einen kleinen Artikel, leider nur 2 Seiten. Futsal total. Alle anderen Themen in diesem Heft waren wieder deutlich größer aufgezogen. Aber immerhin Artikel, leider auch nur mit Christopher Wittig und einigen Aussagen von Peter Friemuth. Wäre schön gewesen, wenn man da vielleicht mehr Pluralität gehabt hätte. Aber Christopher hat das eigentlich gut gemacht. Mhm. Die ganzen Aussagen waren passend, haben gut reflektiert, wo wir stehen oder wie aktuell die Bundesliga steht. Denn die Fragen waren für mich, und das war ein bisschen schade an diesem Bericht, sehr auf diese Bundesliga abgezielt. Ich hätte mir da gewünscht, dass man mal diese Breite, Futsal in der Breite, mehr diskutiert, die Probleme mal kurz anspricht. So war es immer dieses Leuchtturmprojekt Bundesliga, was natürlich nach außen hin gut funktioniert hat. Irgendwo stand auch, mediales Interesse wäre gestiegen. Kann man noch gar nicht sagen, weil wir hatten nie Referenzen. Ich könnte, wenn ich mir die Zuschauerresonanz und auch damals den Stream Holzpfosten Schwerte vor 5 Jahren anschaue und auch die Länderspiele, glaube ich noch nicht mal, dass das mediale Interesse gestiegen ist. Es hat nur einen anderen Hebel bekommen, durch die Twitch-Plattform, die wir im letzten Podcast besprochen haben, alleine auf dieser DFB-Plattform über diesen Hebel streamen zu können. Aber ich hätte auch vor das Spiel Holzpfosten Schwerte gegen Münster damals, gegen die Panthers, auch dort streamen können und dann wäre die Reichweite vielleicht größer gewesen. Also ich weiß noch nicht, ob wir wirklich mediales, ob das Interesse gestiegen ist. Die Kanäle sind gewachsen und die Hebelmedien, wie siehst du das?
Ja, also erstmal muss man sagen, die Aussage, das mediale Interesse ist gestiegen, ist nicht falsch. Sie ist einfach nur nicht richtig. So, jetzt um mal hier philosophisch zu werden. Denn wenn du bei wenig startest oder bei null und dann einfach irgendwas hast, hast du einen Anstieg. So, vereinfacht gesagt. Du hast halt vorher kaum bis kein Interesse gehabt und durch die DFB-Rückmeldungen, jetzt hast du halt gemerkt, wir haben mediales Interesse entwickelt, das heißt angestiegen. Von daher ist es weder falsch noch richtig. Ist doch auch schön.
Ich meine, immerhin wären wir wahrscheinlich ohne die Bundesliga gar nicht auf dem Twitch-Kanal gekommen und auch nicht bei Sky.
Nein.
Von daher der Hebel. Wir wurden angehoben. Super. Ich bin gespannt, wie das sich jetzt nächstes Jahr im Verhältnis, wie sich das verhält. Also dann wirklich zu schauen, hatten wir einen Zuwachs auf Twitch, auf Sky? Ja. Wird spannend.
Genau, das wird spannend. Und ich habe jetzt gerade mal geschaut, bei den DFB-Journal, weil wir nicht wissen, wie regelmäßig das rauskommt. Einfach nur so als kleiner Fun-Fact oder was auch immer nebenan. Ist die zweite Version dieses Jahr. Die erste kam Anfang April. Jetzt ist Anfang Juni. Ende Juni die letzte gekommen, also Anfang Juli. Schließe ich raus, dass das vielleicht irgendwie sehr unregelmäßig rauskommt, das Journal. Oder vielleicht quartalsweise. Sieht gerade so aus, dass es quartalsweise irgendwie kommt. Oder was auch immer. Aber es scheint nicht jede Woche zu kommen oder auch nicht jeden Monat, wenn man sich mal die Daten anschaut, ne? Der einzelnen Journals. Aber schön, dass wir da drin waren und der Link, den findet ihr im Beitrag oder wo auch immer zu diesem Podcast.
Schön, dass man da den Fokus drauf legt. Christopher hat die Sache gut gemacht für den Futsal als Kapitän. Aussagen waren alle top. Ja, kann auch weitergehen auf dem Niveau. Obwohl, ich habe mir noch aufgeschrieben, skurrilerweise 10 Seiten vielleicht nach dem Futsal-Artikel kam eine Werbung über Kinderfußball und dann die Überschrift war 2 gegen 2 ist unser 1x1. Und da war wieder direkt das Bauchweh, die Nackenhaare haben uns wieder aufgestellt. Wieder dieses, wir erfinden wieder alles neu für Kinder und wir haben doch hier mit dem Futsal eine über Jahrzehnte gewachsene, vollständig durchorganisierte, mit Regeln angepasst auf die Bedürfnisse Sportart und wir reden wieder von 2 gegen 2 ist unser 1x1.
Aber Daniel, traurig. Spannend ist, dass diese Aussage 2 gegen 2 ist unser 1x1 auch 1:1 auf dem Futsal übertragbar ist. Denn du kannst eben in Gruppen denkst du ab 2 und auch im Futsal kannst du beim 2 gegen 2 alles eigentlich mehr oder weniger beibringen. Vom Defensivverhalten und auch vom Offensivverhalten kannst du nahezu alles beibringen. Also was meinst du, was ich mit 4 Spielern bei einer Trainingssession machen kann, weil ich 2 gegen 2 spielen kann? So, aber das ist das Ding. Also hier hätte man natürlich eine Brücke zum Futsal schlagen können, hätten wir uns gewünscht, aber wir sind halt nicht in der Karibik, Daniel. Wir müssen dahin noch auswandern. Da ist der Futsal wichtiger. Fertig. So. Ja, so sieht's aus. Wir sind nicht in der Karibik und da wünschen wir uns manchmal. Nicht nur vom Wetter und von der schönen...
Du willst aber jetzt nicht die Verlagerung der deutschen Futsalclubs in die Karibik als strategische Vision des deutschen Futsals hier präsentieren.
Hat keine strategische Absicht. Aber ist eine schöne Anekdote.
Danke jetzt, dir. Die Karibik.
Ja, bitte.
Ich habe da noch 2 News, die gar nicht so direkt mit dem Futsal in Verbindung stehen, aber möchte mit dir gerne die Auswirkungen auf den Futsal diskutieren. Mhm. Und okay. Das erste war für mich auch neu, aber wurde auch erst zu Ende Mai publiziert. Vielleicht hatten das einige, die gerade im E-Sport aktiv sind, schon vorher vernommen. Ab der Saison 23/24 macht die DFL E-Sport zur Pflichtdisziplin, nennen wir es mal so, für die DFL-Clubs, also für die Teams der 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Diese Teams müssen ein E-Sport-Team unterhalten. Fun Fact, Schalke 04 hat erst sein E-Sport-Team vor einigen Jahren ja verkauft. Schade, neu aufbauen. Aber was daraus jetzt entwächst, aus meiner Hoffnung, meine Hoffnung wäre, dass, nachdem die Sau E-Sport dann endlich mal final durchs Dorf getrieben ist, dass dann etwas Ähnliches einsetzt, das mit dem Futsal. Wenn eben erkannt wird, dass die Kinder eben auch mit Futsal viel erreichen können, besser ausgebildet werden und man erkennt, dass man diese Sportart genauso im DFB-Kosmos unterbekommen kann wie E-Sport. Denn E-Sport ist an sich auch ist das größte Konkurrenzprodukt zum aktiven Fußball. Und viele sagen immer, Futsal ist das Konkurrenzprodukt. Nein, nee. Es ist wie E-Sport. Es geht darum, wie halte ich junge Leute im DFB-Kosmos? Ja, darum geht's. Und wenn der DFB-Kosmos sich vergrößert durch E-Sport, durch Futsal, dann gewinnt der DFB-Kosmos. Und da hoffe ich, dass wir da vielleicht in einigen Jahren eine ähnliche Verpflichtung sehen. Wie würdest denn du diese Wahrscheinlichkeit einschätzen?
Also einerseits muss ich sagen, ja, das, was du gesagt hast, es hört sich sehr optimistisch an und auch schön, dass man daraus irgendwas gewinnbringend schafft. Andererseits muss ich sagen, ich glaube, ich muss deiner Hoffnung so ein bisschen Treibstoff nehmen, das Gas nehme ich da raus. Aber damit, ich glaube, dass das eher reine Geldmacherei ist. Neben dem Digitalisierungszwang, der sowieso da ist, man reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen. Aber was meinst du, was da dann EA Sports und so weiter, was sie damit reingehen in die Geschichte, wenn alle Bundesliga-Vereine einen eigenen EA Sports, was auch immer, Verein haben? Und es gibt interessante Prognosen aus der Digitalisierungsforschung. Auch hinsichtlich von Sport gibt es Thesen dort, da kann ich dir mal was geben. Und zwar, dass du in 20 Jahren deutlich mehr E-Sport, Anhänger hast, als schlussendlich tatsächlich Fußballanhänger. Und das meint auch Zuschauer. Deswegen, wir haben ja mal die Folge gehabt, wo wir drüber gesprochen haben, wer schaut sich eigentlich sowas an? Du weißt ja, du bist ja sehr affin dafür. Ich gucke mir jetzt nicht E-Sports-Soccer an. So. Und es geht aber tatsächlich in die Tendenz. Das hat mich nämlich neugierig gemacht und ich habe dann auch mal einfach mal ein bisschen recherchiert und habe mir sowieso, oder ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich mir so einen Aufsatz durchgelesen habe von jemandem, der über Technik und Digitalisierung schreibt. Und der hat dann auch solche Themen wie die Sportwelt angeschnitten, dass das gesellschaftlich ubiquitär, also übergreifend in allen Bereichen, zu einem Shift kommt, also zu einer Shift-Bewegung hin in die also digitale Ebene. Das ist die These. Damit würde ich deine Hoffnung sagen, ja, Futsal im E-Sports-Bereich wäre geil, aber im E-Sports-Bereich wird Fußball wahrscheinlich doch eher auch dann die Oberhand haben. Ja, so, ich wollte mal ein bisschen bremsen, ein bisschen Gas rausnehmen. Ja, aber schade. Es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten.
Aber wie geil wäre eigentlich der Thesen? Kanon, ist mir gerade eingefallen, wie geil wäre denn eigentlich der Kanon DFB? Fußball oder, ja, Fußball ist dann wieder schwer mit Fuß, aber irgendwie Ball, auf dem Rasen, im Sand, in der Halle, im Wasser, als Wasserball und virtuell. Und dann hat man so ein richtiges, geiles Portfolio an Sportarten im DFB-Universum. Warum holt sich der DFB eigentlich nicht Wasserball rein? Denn Medium bedient der DFB ja gar nicht.
Das Element Wasserball ist ja eher so eine Handballsportart, ne? Es wird ja mit den Händen gespielt, ne? Ist halt wieder was anderes. Du könntest natürlich auch einen schweren Ball, der untergeht, dann unter Wasser.
Aber können die nicht auch mit dem Fuß? Nee.
Ja, du kannst, wenn du es kannst. Wenn du so ein Synchron-Zaubertänzer bist da
Synchron-Tanzen, da sieht man die Beine, aber da hast du keinen Ball.
Ja. Genau, siehst du, Synchronwassertanz. Ja, also, aber ich finde die Idee mit den Elementen geil, weil du dann Sand, wäre noch interessant, Feuer. Wäre auch geil. Und Wasser natürlich dann, Erde, Sand, Wasser, Feuer, was haben wir noch? Luft, ja, natürlich, Luft hast du auch, kannst du auch irgendwie spielen.
Ja, dieses thailändische, über das Volleyballnetz, das war auch Halle?
Ja, oder? Genau.
Wie heißt das denn? Ja, ich kann mir nie den Namen dieser Sportart merken.
Sowas wie Badminton, nur mit den Füßen. Genau.
Das ist eigentlich Badmintonfeld mit einem Badmintonball, mit den Füßen, aber mit Karate-Moves.
Genau, so machen wir das. Aber das Problem ist halt, dann hast du den Rasen weg. Oder Rasen ist dann das Element Erde. Ne? Aber Beach ist ja auch Sand. Und wo ist der Futsal? Wo bleibt der Futsal? Geht er dann auf Stein? Ist dann der auf Stein? Ist er dann Element Erde?
Ja, ich denke, die Piste Azul.
Ja, dann machen wir einfach Betonboden einfach. Kannst du ja machen. Street, dann wird das eher Street-Futsal. Ja, spannend, finde ich spannend.
Okay, wir treffen ab über in der. Aber warum nicht? Immer mal ein bisschen Querdenken ist ja so negativ besetzt.
Na, du bist auch hier gesellschaftlich, aber auch sehr, sehr Mainstream unterwegs. Querdenken ist ein Qualitätsbegriff aus der Wissenschaft. Das muss man auch mal so klar halten. Vor 2 Jahren war das noch
völlig in Ordnung. Natürlich betäglicher Bildleser. Was erwartest du?
Genau, deswegen bist du schon moralisch erzogen, dass man diesen Begriff nicht mehr verwendet, die Querdenker.
Ach, ja, natürlich. Gottchen, der Promovierte liest Bild.
Ja,
der Promovierte weiß, dass die Bild das Land regiert. Nee, Quatsch. So, ja, ich lese natürlich Mulder.
Spricht viel dafür, dass man noch promovieren sollte.
Heute. Ich lese tatsächlich auch Bild und natürlich auch andere Medien, einfach um ein plurales Bild abzukommen. Also die Bild ganz auszuschließen, ist auch den größten Fehler, den man machen kann.
Naja, man sollte auch jeden Mist einfach mal konsumieren, damit man versteht, das in Kontrast zu setzen. Und ich habe ja schon mal gesagt, Medienkompetenz ist eben zu zeigen zu können, dass man sieht, was einem nicht gezeigt wird. Und die Bild-Zeitung ist da sehr groß drin, in Ablenkungsmanöver und was auch immer. Also man sollte mal auch das Gegenteil denken, was einem die Bild sagt. Dann wird man der Realität näher kommen wahrscheinlich, oder man sieht es dann auch in anderen. Naja, unabhängig davon, hier Querdenken oder was immer, oder noch ein wichtiges Wort, Alternativmedien. Das war ja auch vor 10 Jahren noch in Ordnung. Heute bist du ja schon gleich wieder in der Verschwörungstheorie, wenn du alternative Medien sagst. Aber das ist total wichtig eigentlich, dass du auch alternative Meinung hast, um einen wirklich realistisches Bild der Welt zu kriegen. Und das ist ein Bildungsauftrag. Und deswegen ist das Intersubjektivität. 2 subjektive Perspektiven. Die Bild ist subjektiv und auch andere sind subjektiv, klar. Also wenn jemand subjektiv ist, dann die Bild. Der Liebling, Paul Ronsheimer ist der Liebling. Was heißt denn da? Den liebst du.
Ja, mit dem Helm in der Futsalhalle. Nee, lass uns mal dein Wort quer mal mitnehmen. Ne? Denn du hast irgendwas von Querdenker quer gesagt. Und bei quer würde ich mal mit dir die aktuellen Entwicklungen im DFB-System diskutieren hinsichtlich der Trans- und der verschiedengeschlechtlichen Veränderungen. Und zwar, dass eben Menschen mit entsprechender, gib mal ein Wort, du bist ja mal ein bisschen sensibler, was das angeht, mit den
Transgender, LGBTQ Regenbogen affin, sagen wir es mal so.
Richtig, nee, nicht binäre Menschen, ist das nicht auch, nicht so, also jedenfalls eben bei nicht klarer, gefühlter Männlichkeit oder Weiblichkeit besteht ein Wahlrecht, was aktuell noch auf der offiziellen Eintragung, bitte korrigiere mich, wenn ich das richtig verstanden habe, im Ausweis aber auch beruhen muss. Also man kann es jetzt nicht irgendwie wild wählen und sagen, ich bin jetzt hier quer oder ich bin jetzt
es gibt ja einen neuen Gesetzesentwurf oder jetzt auch die Gesetzgebung, die dann kommt, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann. Daniel, du kannst einmal im Jahr jetzt in den Frauenfußball gehen.
Okay. Oder Frauenfußball. Gut, ist jetzt auch nicht
als
so.
Als Transgender dann am Ende. Ne?
Was natürlich jetzt für mich die wichtige Sache dabei ist, wir haben so oft Mixed Futsal hier besprochen, wie wichtig es wäre, dass Männer und Frauen einfach gemeinsam in Futsal-Teams zumindest unterhalb der Bundesliga spielen dürfen, einfach um die Anzahl der Teams zu vergrößern und vielleicht auch ein bisschen, auch so ein bisschen medialen Hype auszulösen oder so ein bisschen den Futsal zu pushen damit, dass man da diesen Schritt geht, vielleicht auch als Teststrecke. Mhm. Und jetzt durch diese neue Regelung bin ich echt positiv, dass wir das schneller sehen, als wir, glaube ich, alle denken. Wie siehst du das? Man, aktuell baut der DFB stark Frauen oder intensiviert Frauen Fußball als eigenständige Sportart. Aber wie könnte man, vielleicht macht man doch im Futsal dann diesen Testlauf.
Mhm. Gut, Daniel. Was soll ich dir vorab sagen, damit man das, was ich jetzt gleich sagen werde, vielleicht ernst nimmt? Ich hab tatsächlich eine Auszeichnung in Genderforschung übrigens, muss ich auch dazu sagen. Ne? Da hat ganz viel Genderforschung gemacht früher oder Geschlechterforschung und damit verbunden Gender-Thematik, Intersektionalität und so weiter dazu. Das sind alles so meine Themen gewesen, auch unter anderem früher in meinem Studium und Lehre auch noch in dem Bereich. Und ich muss sagen, das, was der DFB macht, ist, hart gesagt, kontraproduktiv zu der ganzen Geschichte. Kontraproduktiv, das ist eine scharfe These. Zu diesem Zwecke zum Beispiel würde ich mir freuen, mal jemanden wie Stefan Melentin oder sowas, der ja auch für diese Bewegung einsteht, der auch Autor ist in dem Bereich. So einen könnte man mal für ein Feature zu so einem Thema DFB und damit verbunden mit dieser ganzen Ebene sicherlich mal reflexiv, kritisch dazu sich unterhalten. Das fände ich mega spannend. Ich kann dir nur eins sagen, es ist für mich viel, viel einfach PR. Das ist PR, man nutzt das aus, es ist ein Trend. Es ist nicht verstanden, was Diversity, aus meiner Sicht, was Diversity liefern kann und was sie beabsichtigt. Weil am Ende, und jetzt haue ich dir mal die These raus, landest du wieder im krassen Patriarchat, also im wirklich in einer Männerdomäne. Weil stell dir mal vor, wer ist denn jetzt benachteiligt, wenn du jetzt hier als Transgender in die andere Geschlechtsebene gehen kannst, in das biologische Geschlecht, weil wir unterscheiden. Das müssen wir mal sagen. Hier mal klar, kurze Bildung. Gender ist das soziale Geschlecht, das sozial wahrgenommene Geschlecht. Also das, was ich wahrnehme und so weiter. Aber das Geschlecht an sich, das auf Englisch Sex, ist das biologische Geschlecht. Das heißt, wir müssen hier erstmal soziales und biologisches Geschlecht unterscheiden. Wir treiben aber einen Sport, der auf Biologie, also Physis, aufbaut. Und wenn du jetzt als Mann die Möglichkeit hast, vielleicht als Oberliga-Fußballer, immer noch ganz zugespitzt, Oberliga-Fußballer, der es halt nicht weit gebracht hat, wird aber, hat vielleicht, ist vielleicht Transgender, ja, kann sein, ist ja auch wichtig, dass das dann möglich ist. Aber der wechselt jetzt in die Frauenebene. So. Der geht jetzt rüber zu den Frauen. Und dann ist er da in der Bundesliga gleich, wahrscheinlich aus biologischen Gründen, weil er Testosteron hat und so weiter, deutlich leistungsfähiger. Deutlich, das sieht man, das ist Fakt. Das siehst du in allen sportwissenschaftlichen Sachen, die sich damit auseinandersetzen, biologisch. Also mit Leistungsfähigkeit. Und das siehst du übrigens auch gerade unter anderem in den USA bei Schwimmwettbewerben. Da gibt es ja das Phänomen, dass jemand als Transgender bei den Frauen teilnimmt und alles abräumt. Bei den Männern auf Platz 407.
Sebastian, gewesen. Wenn ich unterbrechen darf.
Lange
Rede, richtig, kurzer Sinn. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Aber mir ging es gar nicht um die Regelung an sich, sondern mir geht es um die Implikation für Männer und Frauen im Mixteams Futsal. Darum, also ja, ob jetzt genau. Diese Transgender-Sache an sich.
Es werden ja Mixteams, genau. Und das ist kontraproduktiv am Ende. Kontraproduktiv, weil es zu einer größeren Ungleichheit zwischen Männern und Frauen kommen wird. Kontraproduktiv, weil die Frauen biologisch.
Gehen wir im Futsal aus, wir haben ja gar keine. Also, wir haben nur 6 Teams aktuell für Frauen. Und nur im Westen. Woanders können Frauen kein Futsal aktuell spielen.
Es gibt ja gar keine. Mixteams in der Hinsicht gibt es ja nicht. Du kannst ja nicht als Frau einfach bei den Männern mitspielen, sondern du.
Ja, das ist doch aber der Punkt, ob das nicht diese Veränderung, die der DFB jetzt angeworfen hat, eben der erste Schritt in der Tür ist, sodass wir das in 3-4 Jahren mixen sehen.
Eben nicht. Das guck dir das politische Phänomen dazu an, wie das in der Politik gehandhabt wird, wie kurz, wie aktionistisch das gemacht wird, wie reaktionistisch das gemacht wird. Ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Aus meiner Sicht landen wir am Ende des Tages wieder im Patriarchat. Es wird wahrscheinlich, wenn es wirklich mal dazu kommen wird, dass es dann zu Unterschieden gibt in der Leistung, wird es zu Frust kommen. Ich finde, das hätte eben genau so, wie du es sagst, gemacht werden müssen. Man hätte einfach sagen können, wir machen Mixed. Macht einfach Mixed. Passt Regeln an, so dass es, dass man hier nicht ungleich wird. Also zwei, einfach Anteil von Frauen oder Männern in einem Team einfach bestimmen. Macht eine Gender Balance sozusagen. Mhm. Und dann hat man was. Das wäre klug gewesen, aber das hier aus meiner Sicht kein Schritt dahin, weil es wird, ist jetzt eine scharfe These, aber aus meiner Sicht hat das sehr viel Explosionsgefahr. Oder wie sagt man es? Ist auf jeden Fall durchaus.
Du nimmst mir wieder meine Hoffnung, Sebastian. Ach ja.
Nee, heute bin ich so ein bisschen. Ja, ich finde das eigentlich die Idee von, also deswegen würde ich mich freuen, mal so mit Stefan Valentin oder sowas über sowas zu sprechen. Aber ich finde, der DFB, der macht da eine PR-Geschichte raus, der ist nur reaktionistisch. Das ist nur Werbung, die er will. Und das ist nicht am Ende.
Ich will ja, dass der DFB einfach nur Mix im Futsal macht. Alles andere ist mir egal.
Ja.
Da müssen wir hin. Aber ja, klar, hat alles Hürden, alles Vor- und Nachteile. Ja.
Genau, es hat alles Vor- und Nachteile, natürlich, selbstverständlich, aber es ist für mich halt einfach nur PR-Aktion und das hat leider am Ende nicht die Wirkung und wenn das wirklich aufs Biologische runtergebrochen wird, dann haben wir da am Ende ein Problem, ein größeres Problem, als wir uns vorstellen können und dann, dann hast du am Ende nur E-Sports, weil das ist ungeschlechtlich und dann hast du da, ja, dann bist du am Ende bei der These E-Sports ist ruled. So,
fertig. Ich habe als letztes Thema für heute noch, ist mir gerade eingefallen, ich hatte eben von zwei Themen gesprochen, aber ich habe auf meinem Zettel gesehen, ich hatte von letzter Woche noch was vergessen. Und zwar hat uns Steffen geschrieben über Facebook, total engagiert und motiviert, wie können wir Futsal bekannter machen, wie können wir Futsal größer machen, dass mehr Menschen diesen Sport ausführen. Und das war natürlich ganz interessant, weil Steffen war, was er geschrieben hat, Flyer machen, Aktionen machen, so hübsch, so naiv, aber auch so motiviert, wie ich es gerne nochmal wäre, damals, 2010, 2012, wo ich angefangen habe. Und auch der Meinung war, ja, so Flyer-Aktionen, Turniere, das ist es, das bringt den Futsal nach vorne. Und aus meiner Sicht, und da bin ich auf deine auch gespannt, wird das nichts bewirken? Das verpufft, das sind Aktionen, die man sich mal schnell vorstellt, mal den Flyer irgendwo hin. Was ich jetzt gelernt habe die letzten Jahre, wenn einer fragt, wie kann ich, also nicht ich, sondern der fragt, ja, wie kann man Futsal pushen? Es gibt nur eine Möglichkeit, gründe ein Futsal-Team. Es ist für mich die einzig nachhaltige Möglichkeit, wirklich den Futsal zu pushen oder organisiere fünf andere, die sich fünfmal organisieren, wie ihr damals in Westfalen. Das ist die andere Möglichkeit. Also werde Liga-Organisator, schaff Teams ran irgendwie und gib Anreize, wie auch immer, dass eine Liga entsteht. Also wenn du Kleingeld hast, dann werde Liga-Sponsor, schaff Teams ran. Oder einfach selber einen Verein gründen. Der muss nicht gut sein, der muss einfach nur da sein. Weil je mehr einfach nur da sind, egal welche Qualität, schafft Quantität und der eine kennt den einen, der den einen kennt. Und dann entdeckt man immer mehr gute Spieler, die dann auch für die Bundesliga vielleicht relevant sind oder für die Regionalliga. Weil der Freund wieder einen mitbringt. Das habe ich zu oft erlebt, wie er limitierte Spieler auf einmal richtig gute Freunde hatten, die dann auch zum Futsal gefunden haben. Und deshalb, je mehr kleine, egal welches Niveau, Hauptsache am Ligabetrieb teilnehmen. Ja, das ist so mein Fazit an Steffen, was ich sagen würde. Was würdest du denn Steffen noch sagen mit seiner sehr, sehr natürlich engagierten Vorstellung und natürlich auch naiv irgendwie ein bisschen?
Ja, naiv ist schon eine harte Bewertung, weil ich denke, wenn wir 2012 gewesen wären jetzt, hätten wir gesagt, ja, sind wir dabei. Ja,
da war ich auch naiv, ne? Natürlich, da war ich genauso naiv. Ja, genau. Ja, absolut.
Genau, also, da muss man sagen, also 2012 haben wir auch so gedacht und das war ja der Punkt, da habe ich meine Naivität damals abgelegt und dann haben wir da in Westfalen halt angefangen, selbst Akquise zu betreiben, weil, Und da muss ich dir zustimmen, also jetzt mache ich nicht den Bad Cop, wie zweimal zuvor jetzt stimme ich dir zu und sage, ja, Vereinsgründung ist das A und O, weil der Sport braucht Plattformen und woraus entstehen Plattformen? Aus einer Summe von Vereinen. Du musst, die Individuen, die Menschen müssen eine Plattform zum Umsetzen haben und das ist im Verein. Und deswegen ist das immens wichtig, dass man hier Institutionen schafft, weil aus dieser Ansammlung dieser einzelnen Institutionen muss der Verband dann schlussendlich reagieren, weil da ist dann aber der Punkt, und da muss ich jetzt die Kritik äußern, da scheitert es häufig. Das, in Westfalen ist es daran gescheitert. Der Verband hat einfach nicht mehr investiert. Der hat dann einfach, der war vielleicht war er überfordert, aber du brauchst einfach dann auch Mitarbeiter, die auf einmal 20 Futsalvereine, wie es damals in Westfalen war, stemmen können, die das organisieren können. Wenn denn mal ein Goran Novakovic oder wie ich halt dann in, mal für eine Saison vielleicht nicht so intensiv Zeit investieren können, muss da jemand sein, der bezahlt wird beim Verband, der sich da professionell weiter mit auseinandersetzt. Und da ist der nächste Schritt. Aber die Grundlage für all das, ist die Initiative zu ergreifen, einen Verein zu begründen, 7 Leute zusammenzukratzen, kurz eine Satzung zu schreiben, die man sich aus dem Internet holen kann, theoretisch dann zum Notar bzw. Amtsgericht das alles anmelden und dann eintragen lassen. Das sind nochmal 200 Euro oder 250 Euro, die man da in die Hand nehmen muss. Und dann hat man einen Verein und dann meldet man sich beim Verband und sagt, hey, ich will spielen und je mehr das sind, dann haben wir da die Grundlage. Und auch nur als Verein hast du auch Anspruch dann, als gemeinnütziger Sportverein hast du Anspruch auch auf Hallen in deiner Stadt, die du dann schlussendlich auch dafür kriegen kannst, was aber dann das nächste Problem ist, ne? Diese Hallenorganisation. Und, ne? Da sind wir im nächsten. Aber überhaupt, um dieses Problem zur Entwicklungsmöglichkeit zu machen, und so ein Problem ist dann auch was Gutes, weil du hast das erst, wenn du ein Verein bist und dich darüber aufregst. Aber ohne Verein hast du nicht mal dieses Problem der Hallenorganisation, weil du ohne Verein halt keine Halle kriegst und gar nichts. Die Vereinsbasis, die Vereinsgründung ist das A und O. Und die kann man halt initiativ schaffen, ergreifen und dann mit dem Verband und mit der Stadt als juristische Institution, die du als e.V. dann bist, auch wirklich mit Gewicht und mit Förderpotenzial auch grundsätzlich da in Kommunikation treten mit der Stadt und mit dem Verband.
Diese Hallensache ist auch das, was ich am Anfang völlig unterschätzt habe und was jemand, der neu in den Sport kommt und nicht aus einem Hallensport kommt, auch unterschätzt weiterhin, weil man einfach kein Gefühl hat für diese Hallen. Und man ist es aus dem Fußball gewöhnt, dass jeder seinen Rasenplatz hat, seinen Ackerplatz hat und da gibt es auch keinen Schulsport. Der Platz ist einfach den ganzen Tag verfügbar. Immer. Ja. Und diese Hallen sind eben erst ab 17, 17.30 nach dem Schulsport verfügbar, bis der Hallenwart zuschließt. Das ist dann vielleicht 23 Uhr, wenn man Glück hat. Und der Fußballplatz ist einfach dauerhaft offen. Und dieses Mindset muss man erstmal bekommen, dass das was völlig fundamental anderes ist. Eine völlige Verknappung von Ressourcen. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt wieder, wie knapp die Hallen in Düsseldorf sind. Und dann sehe ich bei den Giants, das sind die Basketballer, die ja nun im Castello sind, dass sie da in den Top-Hallen eine 5. Mannschaft spielen haben im Trainingsbetrieb. Ja, das geht dann auch nicht. Ja, da muss man wirklich den Sportämtern auch auf die Finger hauen. Da sollte man versuchen, erstmal für jede Sportart auch mindestens eine Seniorenmannschaft, die erste irgendwie in die Hallen zu bekommen und dann so eine Rangfolge aufzustellen. Also die 5. Mannschaft hat aus meiner Sicht wirklich Nachrang hinter allen anderen Sportarten mit der ersten Mannschaft.
Ja, klar.
In einer organisierten Liga ist, ne? Aber.
Genau, da musst du einfach zwischen Leistungs- und Breitensport unterscheiden. Ne? Also ab der 3. Mannschaft spätestens bist du im Breitensport angekommen. Und wenn du Futsal-Bundesliga bist, dann bist du Leistungssport mittlerweile. Und das ist für Düsseldorf natürlich schon interessant, dass die Situation da so ist, dass da jetzt eine 5. Mannschaft.
Ja, Leistungssport würde ich nicht ganz sagen, weil wenn du jetzt eine Sportart hast, die noch nicht so bekannt ist und kein Leistungssport ist, aber es ist die erste Mannschaft.
Ja, dann brauchst du nicht das Castello, ne?
Ja, es ging ja bei dieser 5. Mannschaft, die ist ja nicht im Castello. Ja. Die Basketball.
Ja, aber in der Top-Halle meinst du jetzt, ne?
Ja, eine Top-Dreifachhalle. Ja, also eine normale Dreifachhalle. Also eine optimale Halle für Futsal, Handball. Ja, und das sind Basketballer. Die können ja auch auf kleinen Feldern spielen. Dann sind die teilweise in Dreifachsporthallen. Mhm. Also, naja, das sind die...
Ist auf jeden Fall viel Platz noch, auch trotz des Basketballspielfeldes. Das heißt, du kannst du drei Spielfelder quer rüber
machen. Ja, kannst du sogar mal auch machen. Ja, ja, richtig. Aber genau. Machen ja. Die wenigstens. Naja.
Ja, aber Daniel, du musst auch wissen, wie so Hallenvergaben entstehen. Und dann war die Halle mal frei, dann haben sich die Basketballer die geschnappt. Und das ist in Deutschland so, das ist wie auf Mallorca mit dem Handtuch auf der Liege. Einmal drauf, heißt das, hier ist meins. Und wenn da eine fünfte Mannschaft da drin ist und die fällt nicht auseinander, sogar wenn sie nicht mehr da ist, bestehen Vereine immer noch auf dieser Hallenzeit und die Sportämter gewähren immer noch einen Zeitraum ein, wo die Halle nicht genutzt wird und dann schlussendlich wieder genutzt werden muss. Und das ist ein Zeitraum, der geht manchmal über eine ganze Saison. Das haben wir in Bielefeld auch erlebt. Da standen Hallen leer, da haben wir Protokoll geführt, haben wir montags abends uns immer zur Halle bewegt und geschaut, sind da die Handballer jetzt drin oder nicht? Mhm. So, und die waren ein Jahr lang nicht drin und dann hat das Sportamt erst reagiert, angefragt, ob die da drin sind und dann haben sie nochmal ein halbes Jahr Gewährung bekommen, also Bewährung, dass sie da, ne? Und dann zum Glück haben sie es nicht hingekriegt, ihre, weiß ich nicht was, fünfte Kindermannschaft da reinzupacken, die sie nicht mehr zusammengekriegt haben. Und dann haben wir die Halle dort bekommen in seine Stadt damals. Und das ist halt so ein Phänomen. Das ist auch einfach so ein. Natürlich hat man ein Recht auf die Halle, wenn man es erstmal hat. Aber das Nutzungsrecht heißt halt auch, man hat eine Nutzungspflicht. Und das ist das Phänomen, dass du halt dieser Pflicht nicht nachkommst. Aber solange die Basketballer also das Recht jetzt bekommen haben und der Pflicht nachkommen, muss dann halt mal diskutieren, ob das agil genug ist, ob das flexibel genug ist und ob das nicht
auch... Es gibt ja keinen Optimierungsanreiz, genau. Denn meistens sind die Vorsitzenden der Stadtsportbünde gehören einer bestimmten Sportart an und diese Sportart hat eben die Vorteile. Ne? Das ist in Düsseldorf das genauso, da sitzt halt ein Basketballer.
Das lernst du auch sehr schnell. Ja? Das lernst du auch sehr schnell, wenn du Vereingründest.
Aber das weiß man eben, wie Steffen, ja, der noch motiviert ist, dass eben diese... Und da kommen halt viele in den Futsal. Ja, ist krass, wie die Neuen im Futsal wieder von vorne beginnen mit denselben Hoffnungen. Und ich glaube, da müssen wir leider so ein bisschen runterholen, direkt realisieren und dann aus diesem tatsächlichen Zustand oder aus diesem tatsächlichen Lösungsraum, den es gibt, den Leuten, die da jetzt noch so motiviert sind, legt eure Kraft auf die Dinge, die wirklich am Ende auch realisierbar sind. Und das ist eher der eigene Verein, auch wenn es mehrere Jahre dauert bis zu einer Hallenzeit. Aber eine kleine Halle, in der bekommt man schon viel einfacher, je nach Stadt. München, wir wissen ja, München und Jena sind zum Beispiel sehr teuer, ja, mit irgendwie 50 Euro die Stunde, ist noch was ganz anderes. Naja, also Steffen, super, dass du da Bock auf Futsal hast, wie viele andere vielleicht, die den Sport jetzt entdecken. Super, dass ihr was machen wollt. Ja. Setzt euch uns auch gerne mit uns in Kontakt, vielleicht können wir euch helfen, Verbindungen herzustellen. Leider ist der erste Ansatz, rausgehen, Flyer, über Futsal reden, ein Mini-Stein.
Ja, das ist Grundlage, dass du das mitmachst.
Ist ja nicht so, dass es nichts wirkt, aber...
Ja, aber wenn du eine Auswirkung und Effekt haben willst, dann ist der Verein als Basis natürlich sehr wichtig, weil du brauchst dann auch eine Zulaufstelle, eine Anlaufstelle, eine Ansprechpartnerebene institutioneller Art. Und Steffen, wo auch immer du deinen Verein dann gründest, melde dich mal bei uns und sag uns, zu welcher Sportart denn der Chef des Sportamtes und des Stadtsportbundes neigt. Weil das ist das eins der ersten Dinge, die man merkt, wenn man nach Hallen sucht, wenn man da in Kooperation geht, aus welcher Sportamt der Sportart der oder die stammt. Ich kann euch sagen, in Bielefeld ist Tischtennis ganz groß und Volleyball. So, die kriegen so geile Hallen. Warum? Weil Stadtsportbund und Sportamt dort halt seine, die Leiter sind dort in diesen Sportarten aktiv. Und das ist eben dieses, es ist halt Geklüngel. So ist das.
Aber das
ist halt
auch siehste, das können wir doch auch für Steffen umlegen. Was kann man machen, damit Futsal wächst? Wenn man einen Verein schon hat, direkt am Anfang versuchen, als Vereinsvorsitzender in diese Gremien einfach rein, sich anbieten, Ehrenamt, irgendwie in diesen Stadtsportbund, irgendwie rein. Genau. In die Gremien, irgendwie da rein und man steigt über Jahr für Jahr etwas auf, und damit man dann auch mal in diese Position kommt, die Hand auf Hallenzeiten zu haben. Das ist auch ein ziemlich effektiver Weg, habe ich in Mülheim, das hat damals der Alexander Brehm, schöne Grüße, sehr gut gemacht. Er ist da immerhin, hat da immer versucht, da reinzugehen in diese Strukturen, und dann hat es auch nach ein paar Jahren mit guten Hallen geklappt, aber nur, weil man da in diesem auf dieser politischen Ebene gearbeitet hat. Hat es dann ja funktioniert?
Ja, genau. Also ich kann sagen, es ist auch unterschiedlich von Stadt zu Stadt, wo dann da wirklich der Hebel ist, ob das jetzt ein Stadtsportbund ist oder dann tatsächlich auch ein Sportamt. Im Sportamt sind die Sitze natürlich sehr beliebt, ne? Ist ja ein Amt. Und damit verbunden halt auch ein, ja, da wird auch ein Ehrenamt natürlich auch sicherlich auch mal vorkommen. Aber da in eine entscheidende Rolle zu kommen als Ehrenamt, ist schwierig. Aber auf jeden Fall Kooperation, aktiv werden, das ist so wichtig. Und die Dinge lesen lernen und auch verstehen, was, wie das dort funktioniert, damit man dann, und das ist auch wirklich eine Ausdauergeschichte, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, auch dann den richtigen Dreh zu haben, die richtige Position, den richtigen Ansprechpartner, die richtige Verbindung und Beziehung. Und vielleicht ist das dann nach 2, 3, 4, 5 Jahren soweit und dann hat man den Futsal, dann hat man seine Hallenzeit, die man sich seit 3, 4, 5 Jahren gewünscht hat. So ist das im Futsal tatsächlich. Es dauert ewig.
Exakt. Wollen wir hoffen, dass es vorwärts geht und mit diesem positiven Stimmungen.
Entschuldigung, es kann ewig dauern. Ne? Es kann ewig dauern. Es gibt auch bestimmt tolle Beispiele, die sofort ihre Hallenzeiten bekommen, also ohne das jetzt zu verteufeln. Aber aus eigener Erfahrung muss ich sagen, es kann schon recht lange dauern.
So, ich will nach Hause, ich will schlafen.
Du willst nach Hause?
Ja, ich will nach Hause, okay, ja, in meinem Podcast-Schrank bin ich schon. Ich glaube, wir haben wieder gut was diskutiert hier, viel News geliefert, schöne Diskussion. Schreibt uns, wenn ihr was anderes diskutiert haben möchtet, wenn ihr selbst mal mit uns hier diskutieren möchtet. Und damit geht's von meiner Sicht an dich das Endwort und wünsche allen einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Futsalwoche.
Ja, ich wünsche natürlich auch allen eine wunderbare Zeit, eine gute Zeit und liebe Grüße an Armin Patani und Stefan Valentin, weil das wären mal Features, über die würde ich mich echt freuen in Zukunft. Vielleicht melden die sich ja bei uns und würden mal ein spezifisches Thema mit einbringen, weil das hat mich heute irgendwie gejuckt. Das hat mich jetzt irgendwie gejuckt. Also von daher, liebe Grüße in die Richtung und an alle anderen da draußen. Bis demnächst.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.